Beschwör dich mit Davids Kraft und schere dich den Sieg, dass in der Kreuzesritterschaft du werbest um den Sieg.
Meine lieben Geschwister, das Schönste bei einer Gemeinschaftskonferenz ist, dass man zusammen beten kann. Ich halte für wichtiger als alle Reden und alle Singen. Und darum wollen wir jetzt miteinander beten. Darf ich eben sagen, es beten nur die Brüder, weil bei Frauen die Stimme nicht ausreicht hier. Liebe Brüder, wartet nicht aufeinander, sondern leitet uns im Gebet. Und lasst uns und zum Hören. Amen. Wir wollen noch 101 aufschlagen. Wie bist du mir so innig gut?
O mir so innig gut, mein hoher Priester, du bitte und kräftig ist da.
Bitte ich unseren Bruder, Direktor Pastor Habeck, das Referat zu halten.
Ich lese den Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 22 bis Schluss. Mose ließ die Kinder Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste, dass sie kein Wasser fanden. Da kamen sie gen Mara, aber sie konnten das Wasser zu Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher hieß man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm einen Baum, den tat er ins Wasser, da ward es süß. Da selbst stellte er ihnen ein Gesetz und ein Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen gen Elim, da waren 12 Wasserbrunnen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst ans Wasser. Amen.
Du
Liebe Brüder und Schwestern, dies Wort hat mich von frühester Jugend an begleitet. Ich bin der Herr, dein Arzt. Denn es hing daheim in unserem Wohnzimmer als Spruch an der Wand, wie es ja früher mehr Sitte war als heute, dass man sich durch einen Spruch aus Gottes Wort immer wieder neu ermuntern und erquicken ließ. Ich kann mich nicht erinnern, dass daheim über diesen Vers geredet oder disputiert worden wäre, aber ich weiß, wie oft in Krankheitszeiten oder in Zeiten der Sorge und der Not der Blick zu diesem Spruch an der Wand emporwanderte: Ich bin der Herr, dein Arzt. Und es ist mir unvergesslich, wie oft wir sonderlich in den Tagen der Krankheit und dann des Heimgangs meiner Mutter uns von diesem Spruch haben innerlich trösten und auf den einigen Trost im Leben und im Sterben hinweisen lassen. Dieser Spruch hat eigentlich uns nie in überstiegene Gedanken hineingebracht, dass wir darum nun etwa den Hausarzt nicht mehr nötig hätten, weil ja der Herr unser Arzt sein will, oder dass nun gar alle Krankheiten und Nöte an uns vorübergingen, weil der Herr unser Arzt ist. Sondern es ist so gewesen, dass durch diese Zusage des Herrn unser Herz immer wieder getröstet und unser Glaube immer wieder gestärkt worden ist, dass bei unserem Herrn Jesus Christus ganze Hilfe, volles Heil zu finden sei. Und so ist das Wort auch gemeint, das an dieser Stelle im Urtext für Arzt steht. Es gab wohl damals Ärzte. Sie kamen meist aus Ägypten. Auch im Hellenismus ist die Arztkunst ausgebildet gewesen. Es gab sogar Ärzte, die sich bezahlen ließen. Es wäre ganz interessant, einmal nachzulesen, wie in der Geschichte des Volkes Israel und der Verkündigung der Propheten immer wieder von menschlichen Ärzten die Rede ist. Aber der Grundzug dessen, was uns in der Geschichte des alten Gottesvolkes gesagt wird, ist doch dieses: Ich bin der Herr, dein Arzt. Dass er es ist, der die Krankheiten und Nöte des Lebens nicht nur sendet, sondern auch wendet. Wenn man es ganz wörtlich übersetzen will, dann heißt es eigentlich: Ich, der Herr, bin es, der dich heilt und zurechtbringt. Dieses Heilen und Zurechtbringen liegt ganz besonders in dem Wörtlein Arzt, das hier gebraucht wird. Und nicht wahr, wenn etwas geheilt und zurechtgebracht werden muss, dann ist es etwas, was in Unordnung geraten ist, dann ist es ein Schade. Und wir haben zuerst nun zu fragen, was ist hier in der uns vorliegenden Geschichte das, was nicht in Ordnung war, was nicht recht war? Was ist der Schade, für den sich hier der Herr, der lebendige Gott, als Arzt erweist? Wir müssen uns da in die Geschichte des Volkes Gottes hineinzuversetzen versuchen, wie wir es schon gestern und heute Abend getan hatten. Das Volk Israel ist unterwegs. Gott hatte diesem Volk große, wunderbare Verheißungen gegeben. Er wollte es ins Land der Väter zurückbringen und wollte ihm dort eine Heimat geben, in Ruhe und in Sicherheit. Gott hatte seinem Volk in die Knechtschaft Ägyptens hinein einen Retter und Befreier gesandt. Ja, er hatte selbst eingegriffen mit starker Hand und mächtigem Arm, hatte Zeichen und Wunder getan, bis endlich Pharao das Volk ziehen ließ. Gott selbst hatte sein Volk geführt und bewahrt und sicher hindurchgebracht durch das Rote Meer. Wir können uns vorstellen, was das für eine Freude und für eine hoffnungsvolle Erwartung gewesen ist in den Herzen des Volkes Gottes. Nun bald, bald sollten sie in die Heimat der Väter kommen. Nur noch ein kurzer Weg, nur noch etwas Mühe und Anstrengung. Dann war ihnen das Land bereitet, da Milch und Honig fließt. Ja, und dann ging alles so ganz anders, als das Volk sich gedacht und vorgestellt und erhofft hatte. Wir haben eben schon von den Umleitungen gehört. Gott führt sein Volk nicht auf der geraden Straße, die so viel breiter und bequemer war, an der Küste des Meeres entlang, wo frische Winde wehten. Gott führt sein Volk in die Wüste hinein. Und durch die Wüste hindurch in das Land der Verheißung. Und in der Wüste war eine unerträgliche Hitze und kein Schatten. In der Wüste war kein Wasser und keine Erquickung. Und immer brennender wurde der Durst und immer müder die Füße und immer verzagter die Herzen. Und als dann endlich nach 3 Tagen am Horizont eine Oase auftaucht und sie sich mit letzter Kraft hinschleppen und niedersinken, die Ersten des Volkes, um zu trinken, da geht es mit lähmendem Entsetzen durch die Reihen des Volkes. Einer sagt dem anderen weiter, das Wasser ist bitter. Das Wasser ist ungenießbar, man wird krank, wenn man von diesem Wasser trinkt. Nicht einmal die Tiere wollen von diesem Wasser trinken. Nicht wahr? Das ist die Lage, in der wir das Volk Gottes hier sehen und wir müssen schon sagen, eine bittere Lage. Dass sie hier salziges mit Schwefelgeschmack ungenießbar gemachtes und ungesundes Wasser finden, mitten in der Wüste, ohne dass sie die Möglichkeit haben, nun wieder zurückzukehren. Wir verstehen die tiefe Enttäuschung, die aus den Worten uns entgegenklingt. Mara, Mara, Bitterkeit, Bitterkeit. Und wir brauchen ja nun wahrlich nicht viel Worte darüber zu machen, dass uns hier etwas vor Augen gestellt wird. Ich möchte sagen, in typischer Weise vor Augen gestellt wird, was nicht nur ein einmaliges Ereignis und Erlebnis war, sondern was auch unsere Lage kennzeichnet, was auch unsere Geschichte darstellt, was auch unsere Herzen oft so müde und verzagt macht. Es gibt so viel Bitterkeiten in diesem Leben, in der Ehe, in der Familie, in Amt und Beruf, in dem Existenzkampf. Wir müssen alle durch so viel Enttäuschungen hindurch, die uns müde und verzagt machen. Enttäuschungen mit den eigenen Kindern, mit den Nachbarn im Hause, mit den Kollegen, in den Verhältnissen oder auch Enttäuschungen an uns selbst. Wir schleppen Nöte mit uns herum, Krankheiten, unheilbare Leiden, mancherlei Schmerzen und Gebrechen. Und noch viel tiefer sitzt ja das Herzleid, das die Kümmernisse des Herzens, mit denen wir innerlich nicht fertig werden können, sind immer noch so viele unter uns, die es nicht verwinden können, dass sie die Heimat verloren haben. Es sind viele unter uns, deren Herz blutet, weil Gott ihnen ihr Liebstes durch den Tod entrissen hat. Und es gibt so viel Alte, so viel Einsame, so viel Schwermütige und Bedrückte. Sollten nicht auch heute Morgen viele hier unter uns sitzen, die da seufzen unter den Bitternissen dieses Lebens? Und ich war doppelt bitter werden, diese Bitterkeiten dann, wenn sie den Kindern Gottes widerfahren. Es müssen alle Menschen durch Bitterkeiten hindurch. Aber wenn wir Großes mit dem Herrn erlebt haben, wenn wir wissen von seinem Eingreifen, von seinem Bewahren, von seinem Erretten, wenn es einmal so ganz anders war in unserem Leben, Frühlingszeit, Zeit der ersten Liebe, Zeit voller Freude und Licht und Sonne, wo alles so klar und so froh war. Und wenn es dann anders wird, wenn es dann durch Durststrecken des Lebens hindurchgeht. Und nicht wahr, da kommt das Fragen, das unausbleibliche Fragen aus unserem Herzen. Warum, mein Gott, warum führst du mich durch solche Durststrecken? Was sollen die bitteren Wasser, die du mich trinken lässt? Wir wissen, er könnte uns bewahren. Er könnte uns erquicken, so wie wir es erhoffen und von ihm erbitten. Warum zieht er die Hand von uns ab? Warum gibt er uns solche Stationen auf unserem Lebenswege, über die wir nur schreiben können, Mara, Bitterkeit? Seht, liebe Geschwister, indem wir so fragen und klagen, tun wir eigentlich schon dasselbe, was das Volk Gottes damals in der Wüste getan hat und wovon wir lesen, da murrten sie wieder Mose. Und wenn wir uns das recht überlegen, dann müssen wir sagen, nicht die 3 Tage Wüstenwanderung durch den Sonnenbrand hindurch sind das Bittere. Nicht, dass das Wasser ungenießbar ist, ist das Bittere. Sondern das Schlimmste ist doch dieses Murren und Fragen und Klagen und Anklagen und Hadern im Herzen. Das Bitterste hier in Mara sind doch die bitteren Herzen. Statt sich an Gott zu wenden, der doch in ihrer Mitte ist, der niemals, so hörten wir es, von ihnen weicht, weder bei Tage noch bei Nacht, statt sich an Gott zu wenden, schreien sie Mose an und überhäufen ihn mit Vorwürfen. Statt jetzt von Gott Hilfe zu erwarten, so wie er ihnen wunderbar durch das Rote Meer hindurch geholfen hat, über alles bitten und verstehen, stattdessen wenden sie sich hier an Mose. Was sollen wir trinken? Als ob Mose Wasser schaffen und die Not wenden könnte. Das ist die Bitterkeit der Herzen, dass das Volk Gottes nicht mit seinem Gott rechnet, dass das Volk, in dessen Mitte Gott sich wunderbar offenbart hat und noch fort und fort offenbart, offenbar gar nicht mit Gott rechnet, dass dieses Volk tut, als sei Gott nicht in seiner Mitte, dass da kein Vertrauen ist und keine Dankbarkeit und kein Warten, wie Gott weiterführen will. Bittere Herzen über dem bitteren Wasser, da steckt die eigentliche Not von Mara. Aber nun steht da in unserer Geschichte ein kleiner Satz, den wir nicht überlesen sollen. Da heißt es in dem Vers 25 am Schluss: Da selbst versuchte er sie. Hier darf ich zunächst das noch einmal unterstreichen, was uns eben schon vor die Seele gestellt worden ist, dass das Volk durch die Wüste und durch den Sonnenbrand und zu den bitteren Quellen geführt wird. Das ist nicht ein Regiefehler, das ist nicht eine Panne und ein Versehen, sondern Gott weiß es, ja, Gott will es. Es ist seine Umleitung, es ist eingeplant in seinen Plan. Da selbst versuchte er sie. Dieses Versuchen dürfen wir nicht so verstehen, als ob Gott einmal wissen wollte, wie es in den Herzen seines Volkes aussieht. Er weiß es ja. Darum hat er sie ja, so haben wir es eben gelesen, in die Wüste geführt. Sie möchten sich sonst wieder nach Ägypten zurückkehren. Oh, Gott weiß, wie es in dem Herzen seines Volkes aussieht. Aber dies soll offenbar werden. Dieses Versuchen Gottes, diese Bewährungsprobe, in die Gott sein Volk hineinführt, damals und heute, soll dazu dienen, dass offenbar wird, vor Gott und Menschen offenbar wird, was wir für Menschen sind, wie schnell wir seine großen Taten vergessen, wie schnell es an Dankbarkeit, Liebe und Vertrauen fehlt, wie bitter unsere Herzen sind, wie viel Murren und Klagen und Hadern da ist. Ach, nicht wahr? Wir schämen uns beim Lesen dieser Geschichte, dass Gottes Volk die Bewährungsprobe so schlecht bestanden hat, weil wir wissen, es ist ja bei uns auch nicht anders. Ich meine wohl, liebe Geschwister, an dieser Stelle müssten wir noch etwas tiefer graben über das hinaus, was uns die Verse unserer Textgeschichte sagen. Wir müssten fragen, woher kommt denn das, dass die Wüste so wüst und der Sonnenbrand so heiß und die Herzen so bitter und so verkehrt ist. Woher kommt dieser tiefe Schaden, dass sich das Volk Gottes in der Bewährungsprobe so wenig bewährt? Unser lieber Heidelberger Katechismus gibt die Antwort: aus dem Fall und Ungehorsam unserer ersten Eltern Adam und Eva im Paradies. Da ist unsere Natur also vergiftet worden, dass wir alle in Sünde empfangen und geboren werden. Da kommt die Bitterkeit her, da, wo der Mensch sich von dem lebendigen Gott losgerissen hat und selbst sein Leben in die Hand nehmen und Herr sein wollte, da wurde der Mensch aus der Nähe Gottes vertrieben. Da wurde die Verbindung abgebrochen, die im Paradies so selig, so erquickend, so belebend war. Da wurde der Mensch dahin gegeben, nicht nur in die Wüste und in die Durststrecken, in Angst und Not und Schmerz, Kampf und Leiden dieses Lebens, sondern auch in die Bitterkeit und in das Verderben der Gottesferne. Dass er in der Not den Ausweg nicht mehr sieht, dass Gott sich ihm offenbart und er merkt es nicht, dass der Helfer und Retter direkt neben ihm steht und der Mensch kehrt ihm den Rücken. Diese Bitterkeit, diese Verkehrtheit, dieser Schaden, das ist die eigentliche Not, die hier in Mara offenbar geworden ist. Und die auch später in der Geschichte des Volkes immer wieder offenbar wurde und bei uns offenbar wird. Und ich sage, liebe Geschwister, wenn uns das aus dem Wort Gottes und durch den Geist Gottes deutlich wird, was denn der eigentliche Schade unseres Lebens ist, der unser ganzes Leben so voll Mühsal und Bitterkeit macht, dann ahnen wir auch, dass die Heilung dieses Schadens nicht darin bestehen kann, dass es uns etwas bequemer, etwas leichter gemacht wird. So wie wir jetzt für alle möglichen Leiden und Schmerzen irgendeine Tablette und irgendeine Pille haben, die uns über die akute Not und über den akuten Schmerz hinwegsetzt. Das ist nicht die Heilung, wie sie der Herr seinem Volk zuteil werden lässt. Nein, wenn der eigentliche, der bitterste Schaden darin besteht, dass die Verbindung abgerissen ist zwischen Gott und Mensch, dann kann die Heilung nur darin bestehen, dass Gott selbst diese Verbindung wiederherstellt in seiner unaussprechlichen Gnade und Barmherzigkeit. Wenn der eigentliche tiefste Schade darin besteht, dass der Mensch dahingegeben ist, nicht nur unter die Mächte des Verderbens, sondern auch in die Not der Gottesferne, dann kann die Heilung dieses Schadens nur darin bestehen, dass der Herr sich als Herr erweist und dass es Wahrheit wird, dass er stärker ist als alle finsteren Gewalten. Ich, der Herr, bin es, der dich heilt und zurechtbringt. Und da lesen wir nun zunächst in unserer Geschichte, das Volk murrte wieder Mose, und Mose schrie zum Herrn. Nicht wahr, der Unglaube und der Kleinglaube bringt uns ins Murren und Klagen und Anklagen. Und der Glaube treibt ins Gebet. Und wie gut, dass dein Israel ein Gottesmann war, der den Weg sah, der den Helfer kannte, der den Ausweg wusste, der sich an den lebendigen Herrn selbst wendet, der da in der Mitte seines Volkes ist. Und ich meine wohl, wenn es heißt, Mose schrie zu dem Herrn, dann ist das nicht nur ein ernstes, dringliches, anhaltendes Bitten und Flehen. Ach, dass unser Beten oft so lau, so kleingläubig, so mutlos, so wenig erhörungsgewiss ist. Wir dürften dringlicher, anhaltender flehen, der Herr will dass wir schreien zu ihm. Nein, ich meine, dieser Ausdruck sagt uns noch etwas anderes. Wenn Mose geschrien hat zu dem Herrn, dann hat es das Volk gehört. Dann hat Mose für das Volk geschrien und in seinem Schreien dem Volke gezeigt, wo der eigentliche Ausweg ist und an welchen Helfer es sich wenden müsste. Und ich möchte hier in Klammern noch einmal sagen, liebe Geschwister, mir geht das immer mehr auf, wie wenig Menschen beten können. Sollten wir nicht auch darin unseren priesterlichen Dienst sehen, wie Mose es damals gesehen hat, dass wir für die anderen und wenn es sein kann, mit den anderen schreien, nicht wie Unrecht uns geschieht und wie verkehrt die anderen sind und was da alles geändert werden müsste, sondern schreien zu dem, der als der lebendige und gnädige und barmherzige Gott in unserer Mitte ist und der alleine die Bitterkeiten in uns und um uns in Heil und Segen wenden kann. In dieser Not, in dieser Bitterkeit des Lebens und der Herzen erweist sich nun der Herr als der heilende, helfende, zurechtbringende Gott. Er richtet inmitten des Volkes ein Zeichen seiner zurechtbringenden Gnade auf. Das Holz, welches Gott hier dem Mose zeigt, ist nicht irgendeine Wunderdroge. So wie der Unglaube lacht, sowas gibt es doch gar nicht. Hier wird uns wieder solch ein Märchen vorgesetzt. Oder so wie der Archäologe an dieser Stelle uns kluge Wörter sagt, ja, da gab es in der Wüste eine Art Sauerdorn, der fades Wasser trinkbar und genießbar machen konnte. Oder so wie der Religionswissenschaftler uns hier an dieser Stelle klar machen wollen, will, ach, sowas entdeckt man in allen Religionen der Völker. Das ist nur ein Bild und Gleichnis für eine innere psychische Umwandlung, die da geschehen ist. Wir wollen uns mit all diesen Dingen gar nicht aufhalten, sondern wir wollen es als solche, die das Wort Gottes als Gottes Wort lesen, sagen, hier offenbart sich der lebendige Gott. Und er hat wahrlich mancherlei Art, sich zu offenbaren. Er kann auch durch einen Baum und durch ein Stück Holz sich offenbaren und ein Zeichen seiner helfenden, heilenden, rettenden und zurechtbringenden Gnade aufrichten. Und das hat er hier getan in Mara. Und darum ist uns die Geschichte so unendlich köstlich in den Bitterkeiten unseres Lebens. Ehe wir über diesen Baum und dieses Holz nachsinnen, lasst mich doch eben dieses noch unterstreichen. Gott hat hier nicht erst getadelt und lange Reden und Predigten gehalten und seinem Volk zugeredet oder gewartet, bis es innerlich vielleicht sein Unrecht einsah und anders wurde, sondern Gott hat sofort geholfen. Mose tat das Holz in das Wasser, da war es süß, gesund und genießbar. Und ich meinte, das dürften wir auch bekennen. In wie viel Not Hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet, hat uns bewahrt, hat uns geholfen, überbitten und verstehen. Ich glaube, wir alle wissen etwas zu sagen von dieser treuen Gotteshilfe in Krankheiten, in Aussichtslosigkeiten und Ratlosigkeiten. Aber ich glaube, dann müssen wir doch fragen, was ist denn das mit dem Holz? Und vorher wollen wir einen Vers singen.
Das singen wir eben zwischendurch, 15, Vers 4. Wer will, kann dabei aufstehen. Alles, die Sonne. Alles vergeht, Gott aber steht ohne alles Wanken.
Alles vergeht, Gott.
Was ist es um das Holz, das das bittere Wasser süß machte und die bitteren Herzen heilte? Wir sagten eben, im Glauben sehen wir dieses Holz als ein aufgerichtetes Zeichen der heilenden und rettenden Gnade Gottes. Wir können jetzt nicht davon sprechen, wie eigentlich das ganze Alte Testament voll ist von solchen aufgerichteten Zeichen der Gnade, die auf die verkörperte, in Jesus Christus verkörperte Gnade Gottes hinweisen. Ich meine, das Blut des Passahlamms ist solch ein Zeichen. Die Schlange, die da in der Wüste erhöht wurde, ist ein Zeichen. Der Sündenbock, der mit den Sünden des Volkes beladen in die Wüste gejagt wurde, ist solch ein Zeichen. Die Opfer, die dargebracht wurden, der Gnadenthron auf der Bundeslade. Ach, wenn wir erst einmal entdecken, wie das ganze Alte Testament voll ist von solchen Offenbarungszeichen der Gnade Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist, dann lesen wir das Alte Testament mit ganz anderen Augen und verstehen es mit ganz anderen Herzen. Denn all diese Zeichen im Alten Testament weisen über sich selbst hinaus auf den, der da kommen sollte und in dem die Gnade Gottes Fleisch geworden und zu uns gekommen ist als Heiland und Retter. Und darum gewinnen alle diese Zeichen ihr Licht und das rechte Verständnis erst von Jesus Christus her und von seinem Kreuz her. Und ich meine, so dürften wir es auch hier machen. Wo Gott in Mara ein solches Zeichen seiner heilenden, rettenden Gnade aufrichtet, in dem Holz, erkennen wir solch ein Zeichen der Gnade Gottes, die in Jesus Christus, unserem Heiland, erschienen ist. Und so wird uns das Holz von Mara zu einem Hinweis auf die vergebende, heilende und rettende Gnade unseres Herrn. So wie Gott damals seinem murrenden, unzufriedenen und die Probe, die Bewährungsprobe so gar nicht bestehenden Volk dennoch geholfen hat und hat ihm das süße, lebendige Wasser gegeben und hat ihm darin ein Zeichen der Vergebung geschenkt, so finden wir unter dem Kreuz von Golgatha im Aufblick zu unserem Heiland. Die Gnade Gottes, die uns all das Verkehrte, Verworrene, Bittere, Undankbare, Anklagende und Hadernde, was auch in unserem Wesen ist, vergibt und uns dennoch seine Kinder sein lässt. So wie Gott damals in Mara sein Volk nicht verworfen hat, sondern hat ihm das Leben erhalten, so dürfen wir es unter dem Kreuz von Golgatha erleben und erfahren, dass Gott uns nicht richtet und verwirft und verdirbt, sondern dass er uns Leben, Heil, Rettung und Seligkeit schenkt. Ja, ich möchte es wagen, dieses Zeichen des in das Bittere hineingetauchten Holzes noch ein Stücklein weiter zu deuten. So wie Gott damals das Holz als das Zeichen seiner Gnade in das bittere Wasser hineintauchen ließ, so dass dies Holz all das Bittere in dem Wasser gleichsam aufsauchte, an sich zog und selbst darüber ganz bitter wurde, so dass das Wasser süß wurde. So hat Gott seinen Sohn Jesus Christus als den Bringer seiner Gnade hineingetaucht in die Bitterkeit und Not einer gottfernen und verlorenen Menschheit. Und Jesus Christus, der unser Stellvertreter und Bruder geworden ist, hat all das Bittere gleichsam an sich genommen, auf sich geladen. Er ist für uns zur Sünde geworden, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er hat uns süßes Wasser, Leben und volles Genüge geschenkt, damit wir in den Bitterkeiten des Lebens nicht untergingen. Am Kreuz ist es grundsätzlich und ein für allemal gültig, vollgültig Wahrheit geworden. Ich, der Herr, bin es, der dich heilt und zurechtbringt. Aber es ist in unserer Geschichte noch ein zweites, wo wir nicht dran vorbeilesen dürfen, was offenbar mit zu der Heilung der Bitterkeiten gehört. Wir lesen hier, da selbst offenbarte Gott dem Volk sein Recht und seine Gerechtigkeit. Ich will jetzt nicht auf die verschiedenen Ausdrücke eingehen, die hier vielleicht auf die kultischen Ordnungen, die sozialen Ordnungen zu deuten sind. Das würde jetzt zu weit führen. Ich möchte nur dies sagen, wenn wir im Alten Testament von Recht und Gerechtigkeit lesen, dann denken wir meistens an Paragraphen und Gesetze und Vorschriften und Strafen und Gericht. Und das ist ja auch mit drin. Denn Gott redet hier von den Strafen. Wir kennen die 10 Strafen, die er hat über Ägypten kommen lassen, die vielen den Tod brachten unter dem Gericht Gottes. Ich möchte jetzt hier die andere Seite unterstreichen und betonen, die auch in dem Wörtlein Recht und Gerechtigkeit drin liegt und die uns von den Propheten so besonders verdeutlicht wird. Ich denke im Augenblick an den Propheten Jesajas, den wir gerade im Unterricht durchnehmen. Da bedeutet Gerechtigkeit Gottes nicht nur die richtende, strafende Gerechtigkeit Gottes, sondern Gerechtigkeit Gottes ist sein Zurechtbringen, ist sein Heil. Das offenbart Gott hier nicht nur mit dem Zeichen und mit der Tat des Holzes in dem bitteren Wasser, sondern das offenbart Gott hier auch durch sein Wort, wie Gott sich ja immer wieder durch Wort und Tat offenbart. Und er mahnt hier das Volk, sich dieser helfenden, zurechtbringenden Gerechtigkeit nicht zu verschließen. Ich war, Gott sagt wohl, ich der Herr bin es, der dich heilt und zurechtbringt. Aber diese Zurechtbringung Gottes kommt nie automatisch über den Menschen. Der Mensch ist immer mit dabei beteiligt. Denn der Mensch kann widerstreben. Das ist übrigens das Einzige, was er kann. Die Gnade annehmen kann der Mensch nur, wenn Gott ihn zieht durch seinen Heiligen Geist. Aber widerstreben kann der Mensch immer. Nein sagen kann er immer. Die Gnade von sich weisen, dazu braucht der Mensch nicht den Heiligen Geist. Gott mahnt, bittet, ruft, lockt hier sein Volk, sich seiner Gerechtigkeit nicht zu verschließen, sondern weit zu öffnen. Und damit wird uns hier der Weg zum Leben mitten im Alten Testament klar und deutlich gezeigt, dass der Herr es ist, er allein in seiner Gnade und Vollmacht, der uns heilt und zurechtbringt, aber dass wir die Verantwortung tragen, diesem Heil nicht zu widerstreben, sondern uns ihm zu öffnen. Damit stehen wir bei dem letzten Sätzlein unseres Verses, unseres Abschnittes, das uns noch kurz sagt, was es ist um dieses Heil. Ich will es nur kurz andeuten. Im letzten Vers heißt es, und sie kamen gen Elim. Hierzu möchte ich zweierlei sagen. Einmal, der Weg geht weiter. Das Leben geht weiter. Liebe Brüder, wer von euch schon einmal am Ende war und abgeschlossen hatte mit dem Leben, weil die Ärzte es ihm sagten und er selbst auch empfand, da ist jetzt keine Kraft und Rettung und Lebensmöglichkeit mehr. Der weiß, was das heißt, wenn es dann doch weitergeht, wenn Gott einem eine Elle des Lebens zusetzt und man nun Tag für Tag von seiner Gnade leben darf. Israel hat es eigentlich verwirkt. Es war eigentlich am Ende und lebt jetzt nur Tag für Tag und Schritt für Schritt auf seiner Wanderschaft von der Gnade Gottes. Darf ich dieses Wort Elim vielleicht auch so deuten? Elim, Elohim heißt eigentlich Götter. Dass hier eine Stätte war, wo früher den heidnischen Götzen geopfert und gedient wurde. Und nun kommt das Volk Gottes dahin und lobt den Namen des Herrn. Das ist ja unsere Aufgabe unterwegs. Wir sind nicht in die Welt gesandt, um uns der Welt gleichzustellen, sondern wir sind in die Welt gesandt und haben unseren Weg zu gehen durch die Welt, um den Namen des lebendigen Gottes zu bezeugen und zu preisen. Da selbst waren 12 Wasserbrunnen und 70 Palmenbäume. Für die Schriftgelehrten unter uns will ich nur kurz sagen, dass die Zahlen 12 und 70 symbolische Zahlen sind. Und dass es gläubige Schriftausleger gibt, die an dieser Stelle etwas sehen wollen davon, dass auf dem Wege des Volkes Gottes zum Ziel hin das Volk Gottes, 12 ist die Zahl des geordneten Gottesvolkes, und die gereinigte, geheiligte Menschheit, 70 ist die Zahl der geheiligten Menschheit, miteinander ans Ziel kommt. Aber dies möchte ich nur in Klammern sagen, für die, die sich in besonderer Weise für die Symbolik des Alten Testamentes interessieren. Für uns alle aber gilt dies doch. Hier ist Wassers die Fülle, hier ist Schatten, hier ist Erquickung, hier ist eigentlich schon ein Vorschmack von dem Land, dem Israel zuwandert. Dem Land der Ruhe. Gott schenkt uns das unterwegs, dass wir solch einen Vorschmack der Herrlichkeit bekommen. Er führt nicht nur durch Durststrecken und durch bittere Wasser hindurch, sondern auch durch Zeiten der Erquickung, der Fülle und des Reichtums. Und wir sollen in allem ihn preisen. Und sie lagerten sich, sie ruhten da selbst. Gott hat geruht am siebten Tage und Gott will auch sein Volk zur Ruhe bringen. Kampf, Not und Streit, Durst und Bitterkeit sind nie das letzte Wort Gottes. Er will nicht, dass der Sünder verloren werde, sondern sich bekehre und lebe. Er spricht, ich, der Herr, bin es, der dich heilt und zurechtbringt. Ach, sucht doch den, lasst alles stehen, die ihr das Heil begehret. Er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. Sucht ihn allstund von Herzensgrund, sucht ihn allein, denn wohl wird sein dem, der ihn herzlich ehret. Amen.
Dankeschön. Wir wollen aus dem Liede 20 den vierten Vers singen. Ach, ich bin viel zu wenig. Bei so einem Loblied steht man am besten noch einmal auf. Kann man besser zuhören. Ich brauch's nicht. Schön, dass wir so einen Tisch mit allerlei Rednern hier haben. Nun bitte ich zunächst unseren Bruder Pastor Heimbucher aus Nürnberg, uns ein Wort zu sagen.
Liebe Brüder und Schwestern, Mara-Stunden und Mara-Zeiten erleben wir alle. Und diese Mara-Stunden und Mara-Zeiten sind für uns auch nötig. Wir sind noch nicht im Himmel, wir sind noch nicht daheim. Der Herr erzieht uns auf dem Weg. Es ist nur wesentlich und wichtig, wie wir diese Mara-Stunden durchstehen. Wir waren auf einer wunderschönen Jungmännerfreizeit im Hochgebirge in der Schweiz. In einer herrlichen Hütte. Es war an einem Abend. Wir hatten in dieser Hütte nur ein düsteres Licht. Auf einmal holt mich einer unserer jungen Männer heraus und sagt, gehen wir doch noch ein wenig draußen spazieren. Es ist strahlender, herrlicher Sternenhimmel, wie man ihn selten erlebt. Und dann gingen wir aus der düsteren Stube heraus und betrachteten den Sternenhimmel. Was will ich damit sagen, liebe Brüder und Schwestern? Wir sperren uns oft in Mara selber ein, schauen in der Nacht unseres Lebens andauernd nur in uns hinein. schauen immer nur auf die Verhältnisse um uns, auf die Zustände, die uns nicht gefallen, auf die Nöte unseres Lebens, auf die Ängste unseres Herzens. Dabei leuchtet in der Nacht des Lebens der Stern im Himmel als der Trost Gottes für uns in bitteren Stunden. Und die Sterne, die uns leuchten in der Nacht, und je dunkler es wird, desto heller leuchten sie, sind die Verheißungen unseres Gottes, die uns in seinem Wort gegeben sind. Seht, es ist uns oft in unserem Leben manches unklar. Und hinter manche göttliche Führung kommen wir nicht sofort. Und es ist manches Mal manches nebulos und dann kommen Menschen mit ihren Meinungen und sagen uns dies und das. Und da hat uns der lebendige Gott sein Wort gegeben. Und dieses Wort steckt voller Verheißungen. Und die Verheißung in dieses Morgens heißt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das heißt doch auch, ich nehme dich in meine Meisterhand. Du bist mein Patient. Du bist für mich kein hoffnungsloser Fall. Ich richte dich nicht hin, sondern ich richte dich her für die Herrlichkeit, die auf dich wartet. Das ist die Gnadenfülle unseres Gottes, dass wir alle seine Spezialfälle sind, dass er uns in Arbeit nimmt, durch Mara hindurch uns zurichtet für die Herrlichkeit und dass wir in Mara süßes Wasser erhalten, wir hörten's, das Kreuz des Sohnes Gottes. Das ist die Herrlichkeit, welche auf ihn sehen. Die werden erquickt, den Glaubensblick aufs Kreuz in Mara. Das ist die größte Hilfe für dein und mein Leben.
Wir wollen 101 singen, 101. Da haben wir vorhin angefangen. Wir wollen Vers 5 und 6, wie bist du denn nicht gut? Ich habe drei Verse gesungen, nicht? 101, Vers 5 und 6 noch.
Sind auf meinen Themen schwer, durch deine Wahrsamkeit erstehen.
Unseren Bruder Dr. Bergmann ein Wort zu sagen.
Liebe Geschwister, nun haben wir es wirklich deutlich gehört aus dem guten Wort unserer beiden Brüder. Mara ist wirklich und tatsächlich eine Station in unserem Leben. Und es kann sehr oft zu einer Station in unserem Leben werden. Darf ich das mal so ganz persönlich sagen, um es zu veranschaulichen? Ich komme so jetzt aus dem Krankenhaus. In der 5. Woche lag ich dort. Dabei warteten große Arbeiten auf mich. In Gummersbach eine große Evangelisation auf der Ebene des dortigen gesamten politischen Kreises. Konnte ich nicht hingehen. Nach Erlangen sollte ich hingehen. Konnte ich nicht hingehen. Das sind Mara-Stationen, die uns vielleicht nicht gefallen, wo wir dann anfangen zu fragen, warum, weshalb eigentlich? Mara heißt ja Bitternis. Und trotzdem, ihr lieben Geschwister, die Mara-Station in unserem Leben, die wir alle haben, nicht nur einmal, vielleicht öfters sogar, diese Mara-Stationen können und sollen Durchgangsstationen werden. Aber nicht nach der Melodie, dass wir uns sagen, nun ja, auf jeden Dezember folgt ein Mai. Das wird auch schon mal wieder gut gehen. Haben wir kranke Tage gesehen, werden wir auch mal wieder gesunde Tage erleben. So nicht. Nein, als Durchgangsstation wird Mara dann, oder Durchgangsstation wird Mara dann, wenn wir uns das noch mal einmal sagen lassen, was ja hier uns auch in unserem Text gesagt worden ist, nämlich das Wort vom Gehorsam. Wisst ihr, ihr lieben Geschwister, ich glaube auch, das sagen alle Leute. Heute kommt es mehr denn je darauf an, dass wir nicht nur glaubende Menschen werden, sondern tatsächlich dem Herrn Jesus Christus gehorsam. Das ist das Problem. Darum geht's. Noch etwas. Wenn wir um diesen Gehorsam wissen und uns immer wieder neu, jeden Morgen neu, darum bemühen, ja, das hörten wir auch schon anklingen, dann wird Mara zu einer Durchgangsstation, die uns hinführt zu Elim. Dort konnten sie sich lagern. Dort haben sie geschöpft aus dem Wasser. Und es war ein gutes Wasser. Über allem steht aber dieses eine Wort in Vers 26. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ich habe mich vorhin gefragt, als ich da saß, was ist denn eigentlich so jetzt in diesem Zusammenhang das wichtige Wort? Ich bin der Herr oder ich bin dein Arzt? Ich habe mir dann in diesem Zusammenhang das Wörtchen Herr dick rot unterstrichen. Wir können ihm nie Rechnungen vorlegen. Das Christsein ist ja auch keine Sache der Mathematik, sondern über allem steht er in seiner souveränen Art. Ich bin der Herr. Wir leben ganz und gar immer wieder neu aus seiner Gnade. Vorhin hat unser werter Bruder, Direktor Habert, gesagt, das mit dem Beten, dass er erschrocken sei darüber, dass es so wenig echte Bete uns gäbe. Und uns gäbe. Und dass wir so wenig wirklich im Letzten beten können. Ja, das gilt für mich auch, nicht? Und das lasst uns dann mühen. Darum lasst uns mühen, dass wir echte Beter werden, auf dass es immer mehr in unserem Leben Wirklichkeit werde, dass wir es nachsprechen. Jawohl, du sollst der Herr meines Lebens sein. Dann werden wir von Station zu Station geführt, hin zum letzten Ziel, da wir ihn schauen dürfen in seiner Herrlichkeit.
Wir wissen, zu jeder christlichen Versammlung gehört singen, beten, hören.
Haben einen Felsen, der unbeweglich steht. Wir haben Wahrheit, die niemals untergeht. Wir haben wir
unseren Bruder Pastor Deitenbeckenbach zu sagen. Er hat so treu uns heute Morgen begleitet auf dem Klavier. Jetzt, er hat aber mehr als Klavierbegleitung.
Liebe Brüder und Schwestern, wer nur heute Vormittag an der Terstegen-Ruhkonferenz teilgenommen hätte, der hätte schon genug. Aber wir sollen ja noch mehr haben, dürfen noch mehr haben. Aber schon dieser Vormittag, wir erinnern uns noch einmal, Gottes Umleitungswege, von ihm geplante, von ihm durch Vorhergehen geführte Hinleitungswege. Und dann jetzt die Botschaft von Mara und Elim. Ist das wunderbar, dass Gott in den Mara-Stationen unseres Lebens süßes Wasser bereithält. Das kennen die draußen nicht. Die haben ja auch ihre Mara-Stationen, ihre Bitterkeiten, Verlegenheiten, Herausforderungen und alles. Aber dieses süße Wasser, das Jesus das Bittere süß macht, das kennen sie nicht. Und das ist doch wunderbar. Und jetzt wollte ich noch ein Beispiel sagen zu dem Wort, ich bin der Herr, dein Arzt. Unser Bruder, Pastor Habeck, hat es ja schon gesagt, dieses Wort hing als Spruch an der Wand. Und sie hätten auch damals zu Hause nie so verstiegen das genommen, das Wort, als brauchte man als Christ keinen Arzt. Es gibt ja Christen, die sagen, wir gehen nicht zum Arzt, wir nehmen keine Homöopathie, keine Allopathie, uns macht der Herr gesund. Das kann eine schwärmerische Verstiegenheit sein. Welche Gnadengabe, dass wir Ärzte haben, dass es Medizin gibt, dass es Arznei gibt und dass der Herr sie gebraucht. Er kann es auch außer der Reihe tun. Davon wollte ich eben sagen. Mein Vikariatsvater, Pastor Baudert, der spätere Bischof der Brüdergemeinde, der vor ein paar Jahren heimgegangen ist und von dem wir ja manchen Vers in den Losungen der Brüdergemeinde haben, der hatte einen Jungen in 5 Jahren, der hatte Nierenzersetzung. Roland hieß er. Und er ist mit ihm nach Mötzlingen gegangen. Damals war Vater Stanger da noch und hatte davon gehört. Und der Herr hat das Wunder getan, dass dieses Kind, das von Ärzten aufgegeben war, im letzten Stadium Nierenzersetzung, wer etwas Ahnung hat, der weiß, was das ist, dass dieses Kind wunderbar gesund wurde. Und heute ist Roland Baudert Pfarrer in Königsfeld im Schwarzwald. Das ist wunderbar. Ein paar Jahre später bekam unser Kind auch Nierenzersetzung. Und wir haben es dem Herrn vorgehalten. Herr, kannst du nicht auch wie bei dem Roland Baudert ein Wunder tun? Und wir haben ihm auch die Hände auflegen lassen. Durch betende Hände und Brüder. Haben auch den Arzt gebraucht. Und Gott hat das Kind nach 14-monatiger, schwerer, quälender Krankheit doch genommen. Gott hatte sich von dem Verwunden mehr versprochen bei uns als von dem Wunder. Und wie oft habe ich das hinterher erfahren, dass Menschen mir gesagt haben, sie haben es ja mitgemacht, wie das ist, wenn man ein Kind hergeben muss, nach langer Krankheit, sodass man vielleicht etwas glaubwürdiger trösten und Mut machen konnte in Häusern, wo die Station Mara gerade war. Beide Mal war doch das Wort wahr, ich bin der Herr, dein Arzt. Dem einen Falle bei Roland Baudert half er wunderbar, physisch, leiblich, der Herr, dein Arzt. Und das gibt's auch noch heute. Und der Herr tut Wunder und wir sollten noch viel mehr damit rechnen, dass er auf übergewöhnliche, unerwartete Weise helfen kann, durch seine Hand und sein Wunder. Aber auch das andere, dass er mich mitten da durchgehen lässt und die Bitterkeit von Krankheit und Sterben schmecken lässt. Und auch da ist er der Herr, der Arzt, der Zurechtbringende. Er will uns glaubwürdiger machen. Er will uns, wie Rektor Jakob Schmidt an Gerhard Bergmann schrieb, als er in den schweren Tagen seiner Nierensteinkrankheit im Krankenhaus lag und ein Schlinkversuch nach dem anderen gemacht wurde und es immer irdisch gesehen misslang, der Herr will dich durch Schleifen glänzender und kostbarer machen. Ja, das ist wunderbar. Ich bin der Herr, dein Arzt.
Ich bin sehr froh, dass unser Bruder Dr. Mader, der die große Kuranstalt Hohe Mark im Taunus leitet, jetzt eben gekommen ist. Wir haben Jahr für Jahr gebeten, an der Terstigen Schulkonferenz teilzunehmen für Seelsorge. Und von heute Nachmittag, 2 Uhr ab, wird er wieder zur Seelsorge bereit sein. Wenn Sie hier gerade ausgehen, die Treppe dann runter, also in dem Gang draußen, die Treppe runter, da sind Schilder, die hinweisen zu dem Seelsorgeraum. Machen Sie nach Möglichkeit heute Nachmittag davon Gebrauch, wenn Sie wirklich seelsorgerliche Hilfe brauchen. Es gibt Menschen, die müssen mal beichten. Sie kriegen keine Ruhe, weil eine alte Sünde sie immer quält. Sie kriegen keine Ruhe, bis sie mal bekannt ist. Wenn sie mal bekannt ist, dann bitte nicht 25 Mal bekennen. Nee? Aber es ist vielleicht noch nie ausgesprochen. Oder manch einer kommt einfach an irgendeiner Frage seines Lebens nicht zurecht. Und da ist unser Bruder, der Mediziner ist, Psychiater, ungläubiger Christ, der richtige Mann, euch zu helfen. Also von heute Mittag um 14 Uhr ab, Seelsorge. Und jetzt bitte ich ihn noch ein Wort zu sagen, den Doktor, zu dem Wort, ich bin der Herr, dein Arzt.
Ich kam ja etwas zu spät und hörte nur einen Teil des Vortrags. Aber wie Sie sich vorstellen können, habe ich auch als Arzt so mir meine Gedanken gemacht. Ich wurde erinnert an etwas, das ich vor kurzem las und ganz und gar das bestätigte, was wir immer und immer wieder in unserer Arbeit in der Hohmark erleben. Professor Thurneisen, der bekannt geworden ist durch sein Buch über die Seelsorge, erzählt von einem seltsamen Experiment, das in der Schweiz gemacht wurde, vom Hauptbahnhof in Zürich. Eine Anzahl von Reportern machte sich zur Aufgabe, die Menschen, die gerade vorbeiströmten, wahllos unter der Zusage strengster Verschwiegenheit und gegen eine ansehnliche Belohnung zu fragen nach dem, was sie an Sorgen und Problemen am meisten bewegte. Und das Ergebnis war erschütternd. Fast alle Befragten, so heißt es, also völlig glaubwürdig, fast alle Befragten gaben an, in schwersten Konflikten zu leben, die an die Wurzel ihrer Existenz gingen. Das ist der Mensch von heute. Und nun, bitte, es ist von mir wirklich eine ganz herzliche Bitte, denken Sie nicht, die sind ja nun alle draußen. Die sind nun alle draußen. Von solchen sind genügend unter uns. Das ist auch Mara. Das ist sehr bitter sogar, nicht wahr? Und das soll nun mein kleiner Dienst immer sein, auf der Terstigen Ruhkonferenz, da zu sein, für solche, die in Not sind. Zu uns nach der Hohen Mark kommen ja einfach Menschen in Not. Mit allen möglichen Fragen. Sie können nicht weiter. Wir haben viele Depressionen, aber nicht nur Depressionen im Sinne des psychisch Leidenden, von innen herauskommenden, sondern da sind oft so viele Schicksale, so viele Konflikte, so viel nicht mehr weiter können ist da. Und da sollen wir ihm helfen. Und nun möchte ich mich auch jetzt Ihnen in diesen Tagen gerne zur Verfügung stellen. Gott möge dazu Gnade geben. Und ist jemand da heute Morgen gekommen, extra um heute Morgen mich zu sprechen, stehe ich selbstverständlich ihm auch gleich zur Verfügung. Und sonst, wie gehört, heute Nachmittag ab 14 Uhr.
Ja.
das bitte, das war kurz. Das sind sie verschieden groß, da brauchen wir ein Podium. Verschieden lang, wollen wir sagen, ja. Lieben Geschwister, ich muss jetzt ein paar Sachen bekannt geben. Sagen. Lass uns aber vorher ein Vers singen. Nummer 28, Vers 6, Gott ist die Liebe. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Ich bin der Herr, dein Arzt. 28, Vers 6.
Heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stirbst, o Liebe, mein ewiges Leben. Drum sag ich noch einmal, Gott ist dir.
Anknüpfen, dass Bruder Deidbeck eben sagte, die Weltleute haben auch ihre Mara-Stunden. Ich habe heute Morgen, nur ehe ich wegging, so einen Blick auf die Zeitung geworfen, die Überschriften. Mutter hat sich mit zwei Kindern ertränkt. Ich lasse nur die Überschrift. Das ist erschütternd. Das ist eine Mara-Stunde, wenn eine Frau in so Verzweiflung kommt, dass sie mit ihren beiden Kindern umbringt. Und solche Nachrichten stehen ja eigentlich jeden Tag in der Zeitung. Leute sich mit Gas vergiften, Leute sich totschlagen der Verzweiflung, sich und andere. Und da geht einem auf, wie der Weltmensch in seinen Mara-Stunden, wenn plötzlich in der Wüste auch noch eine Enttäuschung kommt, wissen Sie, das ist so der Tropfen, der es zum Überlaufen bringt. Man ist durch die Wüste gelaufen, da ist Wasser und das ist auch nichts wert. Und das bringt zum Überlaufen. Dass ein Weltmensch in solchen Mara-Stunden nur verzweifeln kann. Und es ist viel Verzweiflung in der Welt. Und ihr sollt sehen, heißt es im Propheten Malachi, was für ein Unterschied sei zwischen denen, die den Herrn fürchten, und denen, die ihn nicht fürchten. Der Herr wies ihm einen Baum. Die Gemeinde des Herrn bekommt Trost und Hilfe. Und wenn wir manchmal uns so gehen lassen wollen, als wenn wir auch verzweifeln wollten und ein Recht hätten dazu, dann ist das Absage an lebendigen Gott. Und an den, in dem er sich offenbart hat, an unseren Herrn Jesus. Der heißt Heiland. Das heißt Helfer, Seligmacher. Die Welt geht im Grunde immer am Rand der Verzweiflung entlang. Und für uns gibt es nun wirklich einfach, ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist schön, dass es hier heißt, Mose schrie zum Herrn. Unser lieber Bruder Rektor Habeck wies darauf hin, dass das kein liturgisches Gebet war, sondern ein Schreien. Und mich hat dieses Wort eigentlich nicht recht losgelassen, dass der Mose geschrien hat, weil er tatsächlich auch physisch leiblich gebrüllt. Herr, ich kann nicht mehr, jetzt greife ein. Jedenfalls war es ein Schreien des Herzens. Und sehen Sie, das Wort schreien, das kenne ich sonst nur von kleinen Kindern. Kleine Kinder schreien. Jetzt habe ich Enkel nicht und die haufenweise und die schreien auch haufenweise. Und ich muss sagen, man hat es nicht gern, wenn Kinder so schreien, so ungezogen. Nicht wahr? Das hat man nicht gerne. Kinder sollen also nicht so, ich meine, ich rede nicht vom Baby, bei denen ist glaube ich Gymnastik, ja, aber ich meine, so heranwachsende Kinder, wenn die losschreien, so hemmungslos, dann werden die Mütter böse. Das sollen sie nicht. Kinder dürfen nicht schreien. Aber Kinder Gottes dürfen schreien. Das ist das Wunderbare. Kinder Gottes dürfen schreien, hemmungslos, unartikuliert, aus der Tiefe der Not heraus. Kinder Gottes dürfen schreien. Ich muss schon gestehen, dass ich in meinem Leben manchmal so geschrien habe. Herr, ich werfe dir jetzt die ganzen Brocken vor die Füße meines Lebens und meiner Arbeit und alles. Ich kann nicht weiter.
Das ist wundervoll. Der Herr könnte auch sagen, benimm dich doch, komm. Nicht. Es gibt so schöne Liturgien. Sag mir mal ein liturgisches Gebet hier, das wäre viel einfacher. Nein, Kinder Gottes dürfen schreien. Das ist herrlich. Der Herr erhört das Schreien des Moses und auch unser Schreien. Und nun möchte ich noch ein Wort sagen, zu dem ich bin der Herr, dein Arzt. Lassen Sie mich die alte Geschichte noch mal erzählen, dass ein Krankenpfleger, ein Masseur, einmal Folgendes erlebt. Er musste einem Mann, der ein Bein gebrochen hatte, den musste er massieren, damit er wieder laufen konnte. Und dem Mann tat es so schrecklich weh, das Massieren. Und da hat er einfach wochenlang, schlauerweise, das gesunde Bein hingestreckt. Und ließ sich das massieren, das tat nicht so weh. Und ich könnte mir denken, dass richtige Ärzte damit zu tun haben, dass der Kranke ihnen irgendwas erzählt, was gar nicht seine eigene Schwierigkeit ist. Bei ihnen wird das so sein, dass das gesunde Bein hinstreckt, nicht? Und nicht das Kranke. Wenn es heißt, ich bin der Herr, dein Arzt, meine lieben Geschwister, dann heißt das, wir wollen unser krankes Bein hinstrecken. Vor meiner Seele steht eine liebe alte Frau, die unendlich darum gerungen hat, um die Verbildung der heutigen Jugend. Aber sie hat nicht gesehen, dass sie ihrer eigenen Schwiegertochter gegenüber einfach abscheulich gehandelt hat. Einfach widerlich war. Das war ja nicht aufgedeckt und sie hat nicht einmal zum Herrn gesagt, lass mich diese Schwiegertochter auch lieb haben. Das wäre das kranke Bein hinstrecken, nicht? Versteht, dass man, und nun ist jeder hier und hat ganz bestimmte Sünden und ganz bestimmte Probleme, und wollen wir die nicht dem Herrn nennen, wollen wir ihm, hier ist kranke Bein, ihr versteht, wie ich meine. Wenn der Herr unser Arzt ist, dann muss ihm die Krankheit unseres Lebens auch wirklich gezeigt werden. Und nun wollen wir noch beten. Wir bleiben sitzen. Herr, unser Heiland, oh, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir, dass du bist und dass du da bist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du unser Arzt geworden bist und dass dein Kreuz das Holz ist, das die bitteren Wasser trinkbar macht. Und nun haben wir uns um dein Kreuz hier versammelt, Herr. Lass uns da stehen bleiben. Verbinde uns dort recht zu einer lebendigen Gemeinschaft. Ach Herr, kümmere dich um deine Gemeinde und erbaue dein Reich. Amen. Wollen wir noch aus dem Liede?
Mit Freude, die Worte.